Hallo und herzlich willkommen. Wir machen Funny War Stories, der Teil 4, wieder mit Timo Staude und mir, Enno Lenze. Wir haben jetzt, nachdem wir ja ein bisschen Erfahrung und Feedback haben und so langsam mal verstanden haben, wie wir das hier machen und bei Spotify und iTunes abonnierbar sind und ich weiß nicht was alles, haben wir uns überlegt, wir sollten das mal ein bisschen strukturierter angehen, sodass wir also zusehen, dass wir auf ungefähr mehr oder minder eine halbe Stunde hier immer kommen und dass wir irgendwie uns vorher überlegen, welche Themen wir eigentlich erzählen wollen. Und ungefähr so, dass es auch hinhaut. Heute klingt ganz trivial, hinfliegen und Happa-Happa machen. Aber da gibt es einiges, was im Laufe der Zeit so merkwürdig lief. Und ich glaube, am interessantesten oder schlimmsten, je nachdem, wie man das sehen will, hatte es da mich immer wieder getroffen. Und zwar, weil ich manchmal zu komischen Zeiten oder zu komischen Tagen oder irgendwie so hin und her fliegen musste und das dann manchmal schlecht lief. Das, ich glaube, der längste, nervigste, wirste Flug, wo wir auch die lustigste Kommunikation im Laufe der Zeit hatten, war, als ich 2016 Carver besucht habe. Da bin ich mal nicht nach Erbil, sondern nach Slemani geflogen, also in Richtung Iran schon runter, also die zweite Hauptstadt in Kurdistan. Und der einzige Flug, der irgendwie sinnvoll dort ankam, wäre über Katar gegangen, also über Doha. Und ich sagte, okay, das heißt, man fliegt einmal von Deutschland über Kurdistan bis nach Doha, dreht um und fliegt wieder zurück. Aber wenn es am Ende passt, dann ist es halt so. Und und bei Qatar Airlines dachte ich, ist ein State Carrier, was soll schief gehen? Also in einer fast leeren Maschine hingeflogen, der Service war gut, der Flieger war gut, das Entertainment-System war gut, das Internet lief stabil, alles super. Wir sind auch pünktlich gelandet und als ich dann am Gate für den Anschlussflug war, haben die gesagt, der ist weg. Und sagt, okay, so, was machen wir jetzt? Also wie geht's weiter? Und die haben gesagt, ja, morgen oder übermorgen geht wieder einer, das schauen wir dann. Also hier kriegst du einen Hotelgutschein und dann ruf mal morgen an. Hat denen halt auch erklärt, irgendwie ist keine Option, ich hab's sehr eilig. Ich muss da hin. Und dann war aber wie immer so eine lange Schlange mit nervigen Leuten am Schalter. Ich sagte, ich lasse erstmal die anderen durchnerven, weil wenn man irgendwie einen geilen Deal aushandeln will, dass man schnell rüberkommt, dann macht man das am besten nicht, wenn alle anderen zuhören und den auch haben wollen. Weil dann es schwächt sozusagen die Verhandlungsposition. Also habe ich alle anderen sich auskotzen lassen und bin nochmal hingegangen und habe gesagt, okay, langer Rede, kurzes Ende. Ich muss für einen internationalen Nachrichtensender live auf Sendung gehen, von kurz vor Mosul, in ungefähr 4 Stunden. Wenn ich also in 4 Stunden nicht da stehe, dann muss ich trotzdem live gehen, dann würde ich das einfach hier machen und sagen, warum bin ich eigentlich jetzt nicht live vor Ort und was hat Qatar Airlines damit zu tun? Dann haben die gesagt, guck mal, ups, hier doch, da ist ja noch ein Platz frei in einem Flug. Da habe ich mich gefreut, aber leider zu früh gefreut, weil ich dachte, ja, ich fliege dann von Doha nach Slemani oder wenigstens nach Erbil oder irgendwas in der Art. Die haben gesagt, nee, nach Istanbul. Nein, dann fliege ich ja wieder über mein Zielgebiet zurück. Und zwar schieß ungefähr 1500 Kilometer drüber weg wieder. Und dann muss ich wieder umsteigen und zurückfliegen. Und dann sagt, ja, also sie haben alles durchgeguckt, das ist die schnellste Verbindung. Dann habe ich nochmal geguckt und sie hatten tatsächlich recht. Nur, dass ich dann mit, ich glaube, 15, 16 Stunden Verspätung angekommen wäre. Oder dann letzten Endes auch bin. Dann war also der Punkt, ich musste 4-5 Stunden auf meinen Abflug warten in Doha. Und hatte auch in dem Sinne kein Flugticket. Und die haben gesagt, ja, also ich fliege dann halt mit Turkish Airlines weiter und haben mein Qatar Airways Ticket genommen und das einfach mit Kuli durchgestrichen, das dann und quasi per Hand meine neue Verbindung drauf geschrieben und mein Geld und gesagt, hier, das ist dein Ticket. Ich habe auch ein Foto davon, das packe ich dann mal dazu. Und es sah, sagen wir mal, nicht richtig seriös aus. Und da habe ich gesagt, okay, abgesehen von diesem komischen Ticket, seid ihr sicher, dass mein Gepäck ankommt? Ich sage, ja, klar. Es war so mittelüberzeugend, aber ich hatte halt inzwischen immer schon, also alle wichtigen Sachen nur noch im Handgepäck, plus Sachen, um eine Nacht irgendwo zu pennen. So, dann hatte ich aber ein paar Stunden in Doha und nichts zu tun. Und da ist er, was mache ich jetzt hier? Also außer euch zu nerven, 4-5 Stunden. Das war ganz gut, weil die halt irgendwie Sorge hatten, dass ich nerviger werde noch, glaube ich. Und haben mir einen 50-Euro-Gutschein gegeben für den Food Court. Also habe ich mich in den Food Court gesetzt und erstmal ein paar Sachen gefuttert, auf die ich Bock hatte. Und nachher zugesehen, wie kriege ich das Maximum aus diesen 50 Euro raus, dass ich der Airline am Ende nichts schenke. Und ich glaube, bis auf 3 Cent oder 2 Cent habe ich es ausgegeben gekriegt. Ich habe dann am Ende irgendwie Bananen genau abgewogen, Cent genau, um noch mein Geld von Katar sozusagen zu kriegen dafür. So, dann stand ich also bei dem Turkish Airlines Schalter und habe gesagt, hallihallo, ich habe hier ein handgemaltes Flugticket. Das hat der Typ da drüben von einer anderen Airline gemalt und gesagt, ich darf mit. Die haben gesagt, ja, alles klar. Er sagt, okay, könnt ihr auch gucken, ob mein Gepäck verladen wurde. Haben die geguckt und haben gesagt, ja, es ist verladen. Also ein Gepäckstück, irgendwie 40 Kilo oder so, das kam so hin, ja, alles gut. Und dann bin ich halt nach Istanbul geflogen, in Istanbul umgestiegen und so weiter und kam dann irgendwie um, weiß nicht, 2 Uhr morgens oder sowas in Slemani an. Wir waren der letzte Flieger und es waren vielleicht 10 Leute im Flugzeug. So, das heißt, wir sind dann nur eben ins Terminal gedackelt, da standen dann schon direkt die Koffer. Und da stand auch direkt Kawa, weil irgendwie der wartete jetzt ja schon einen halben Tag auf mich. Und dann bin ich mit, ich weiß nicht, ein paar tausend Kilometer Umweg und jenseits von 12 Stunden Verspätung irgendwie angekommen. Das war echt nervig. Das wird nur getoppt durch meine, ich glaube, 2 Wochen Rundreise von Ruanda nach Deutschland zurück, weil immer was dazwischen kam. Das war aber ein bisschen früher. So, und nach dieser geilen Erfahrung mit Qatar Airways und nachdem sie mich ein zweites Mal haben stehen lassen, er sagt, nie wieder mit denen, dann echt lieber auf dem Bobbycar rüberrutschen oder sowas. Das geht immer noch schneller und ist stressfreier. Also haben wir nach ein paar solchen Erfahrungen umgesattelt und ab dann bin ich auch nur noch mit den hochseriösen Airlines zu den zuteil schlechten Zeiten geflogen.
Wobei man aber auch sagen muss, dass du hin und wieder schon recht experimentierfreudig bist. Ich erinnere mich noch daran, dass du Anfang 2011 dann bei unserer ersten gemeinsamen Anführungsstrichen Reise mit Pegasus noch geflogen bist.
Ja! Ich dann,
man muss dazu sagen, die Story mit Qatar war davor gewesen und seitdem sage ich, wenn Anne und ich getrennt fliegen, immer so, er soll mir was Schönes aus Bombay mitbringen.
Ja.
Und als er so gemeint hat, ja, er fliegt mit Qatar, weil wir haben uns so abgesprochen, ich habe gesagt, wann soll ich den Flug buchen, weil ich bin jobmäßig immer so ein bisschen flexibel eigentlich, was Urlaubszeiten angeht. Und hat er gesagt, ja, er fliegt jetzt mit Pegasus. Von dann und dann habe ich schon direkt gesagt, Enno, wir sehen uns in Erbil.
Sehen uns in Kalkutta, bis
ich
dann.
Ich bin da jetzt nicht so der Freund von. Aber man muss sagen, ich bin nicht sehr der experimentierfreudige, eine experimentierfreudige Person, wenn es um Flüge angeht. Ich habe da eigentlich immer so, wenn ich es mit Lufthansa und mit Austrian nicht erreiche, dann ist es für mich schon mal per se etwas schlecht. Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, ja, bring mir was aus Bombay mit, fand er auch ganz lustig. Und dann haben wir uns, glaube ich, irgendwann dann doch relativ gut noch getroffen gehabt. Ich glaube, er ist ein paar Stunden vor mir dann da gewesen.
Ja, das hat sogar, also mit Pegasus, ich meine, es war halt echt ranzige Schweinetransporterflugzeuge oder sowas. Oder, also mir scheint, wenn man sonst EasyJet fliegt, dann ist das normal. Aber ich war echt überrascht, dass wir nicht irgendwie noch Pedale hatten, um das Ding anzutreten oder sowas. Ja, aber es kam an. Also fliege ich inzwischen auch nicht mehr gerne mit und über die Türkei halt sowieso nicht mehr, aber das ging. Also das Flugzeug war in der Luft und alle kamen an einem Stück an, also die Grundanforderung war erfüllt.
Ja, man muss sagen, ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir uns eigentlich ziemlich gut auf Austrian eingeschossen.
Jo.
Man muss dazu sagen, von Enno aus gesehen gibt es ja keinen Direktflug nach Erbil. Von mir aus gesehen gibt es einen, deswegen bin ich früher immer Lufthansa reingeflogen. Mhm. Aber jetzt sind wir eigentlich so, dass wir unsere Konstellation immer ist, beide fliegen mit Austrian, wir treffen uns in Wien und ab Wien fliegen wir dann quasi gemeinsam. Und da hatten wir einmal eine ganz lustige Geschichte gehabt mit dem WLAN.
Ja.
Wir sind ja beide so Leute.
Wir haben Internet.
Ja, und man wird auch so ein bisschen zuppelig, wenn es mal kein Internet gibt. Vor allem so spannend ist jetzt so einen Flug nach Erbil auch nicht. Das sind ja alles noch Mittelstrecke, Kurzstrecke. Also was wird das eigentlich gebucht? Auf jeden Fall das Entertainment.
4 Stunden.
Ja, das Entertainment auf an Bord ist spärlich bis eigentlich nicht vorhanden.
Nee, man hat nicht mal Außenkameras.
Ja, und dementsprechend finden wir eigentlich die Option, Internet zu haben, ganz gut. Vor allen Dingen, weil es eigentlich auch nicht so viel kostet. Es waren ja irgendwie so ein paar Euro gewesen.
Ja, es gibt so Bandbreitenstaffeln. Ich glaube, es geht bei 3 Euro los für irgendwie jedes Bit per Handschlag begrüßen und geht dann bis 12 Euro für angeblich YouTube-Streaming, was ich für ein ganz wildes Gerücht halte. Aber sagen wir mal, man kriegt für 10 Euro pro Flug irgendwie 90% stabiles Internet eigentlich, was so für Social Media reicht. Genau, also im Normalfall, sagen wir mal.
Also man muss dazu sagen, Envo war dann, ich glaube, du hattest das teuerste
ja.
Also es gibt 2 Geschichten. Auf dem Hinflug hattest du das teuerste, glaube ich, genommen und ich das billigste.
Ja.
Weil ich habe mir gesagt, ja, ein bisschen chatten reicht mir, will ich nicht machen. Du wolltest, glaube ich, irgendwelche Videos hochladen, Live-Videos. Und
ich wollte live aus dem Flugzeug streamen.
Ja. Geht nicht. Und am Ende haben wir dann gemerkt, dass mein billigstes Paket für 3 Euro irgendwie genauso schnell war wie dein teures Paket für 12 Euro. Aber dann haben wir uns gedacht, ja, Austrian hat wenigstens noch ein Produkt geliefert.
Ja.
Ob es jetzt gut oder schlecht war, sei dahingestellt, das Produkt war da.
Ja.
Und zurück war es dann noch besser gewesen. Ich glaube, du konntest dich überhaupt nicht einloggen, weil es deiner Kreditkarte überhaupt nicht vertragen hat.
Genau, meine Kreditkarte hat halt so eine Funktion, so wenn denen was komisch vorkommt, muss ich halt einmal per SMS bestätigen, dass das so ist. Und Austrian hat halt kein GSM an Bord. Also ich meine, von den üblichen Airlines kenne ich es. Ich buche mein Handy ins Handynetz ein und kann dann eben diese Bestätigungs-SMS schicken. Und die haben aber kein Onboard-Handynetz, sondern nur Wi-Fi.
Und dann musste ich Enno quasi reinbuchen.
Ja.
Hat auch alles soweit funktioniert. Ich glaube, diesmal hatten wir beide das kleine Paket genommen,
weil du gesagt hast,
bringt sowieso nicht. Aber irgendwie am Ende hatten sie es dann doppelt abgebucht und wir hatten aber trotzdem irgendwie gar kein Internet.
Ja, es funktioniert einfach gar nicht. Und nee, wir haben es 3-mal insgesamt bezahlt. Ich glaube, du 2-mal,
ja, ich
1-mal.
Ja.
Oder also für mich 1-mal. Also du hast insgesamt 3-mal bezahlt und nichts ging. Und es ging halt einfach gar nicht. Und wir haben dann schon, also wir haben angefangen zu twittern aus dem Flugzeug, wie langweilig uns ist. Und das haben dann halt alle Leute am Ende am Blog gekriegt. Ich weiß nicht, 100 Tweets oder so, wie langweilig der Flieger ist. Und da waren auch einige an Austrian bei.
Ja, da habe ich mir nämlich den Spaß gemacht und habe dann mal eben den Twitter-Account von Austrian halt eben rausgesucht und habe es dann einfach halt die noch direkt mit dran gemacht. Und ich meine, gut, wer meinen Twitter-Account kennt, der weiß, der hat jetzt nicht so wahnsinnig die Reichweite. Stimmt, das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wie du meinen Twitter-Account aufgebaut hast. Das war sogar, glaube ich, auf dem Sender. Ich mache gleich weiter, ich schweife wieder ein bisschen ab. Das war nämlich auf dem Hinflug gewesen, weil ich hatte ja, glaube ich, nie so wirklich Twitter. Dann hast du gesagt, ich soll mir mal Twitter machen.
Weil Twitter sind die geilen Kinder.
Und dann hatte ich irgendwie so einen von, nee, genau 2, Jan und ich. Und dann hat Enno sich, weil er immer langweilig war, mal ein Rundschreiben gemacht und hat gesagt, alle Leute sollen irgendwie mal
Social-Media-Manager folgen.
Ja. Und dann hat Enno sich einen Spaß daraus gemacht, um wie viel 100% er innerhalb von einem Flug nach Erbil er meine Follower steigern kann.
Ich glaube, 1000% oder sowas.
Ja, irgendwas. Ich glaube, mit so 3-4 sind wir gestartet und 100 oder so sind wir zurückgekommen. Das war, wie ich dann Twitter bekommen habe.
Also wenn ihr Facebook oder Instagram oder Twitter Consulting braucht, ich schaffe in einem Flug 1000% Steigerung.
Jedenfalls, mal zurück zum Thema. Man hat sich ja sogar Austrian gemeldet gehabt und ging so ein bisschen hin und her. Dummerweise hat Austrian, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung bekomme, weil ich habe es mehrmals, habe ich ihnen geschrieben, beim ersten Mal bin ich dann irgendwie auf die Seite von der Lufthansa weitergeleitet worden, auf die Support-Seite und von denen kam, glaube ich, bis heute nichts. Bei Telekom habe ich es auch probiert, da kam auch bisher so nichts. Sie haben sich irgendwie nicht so verantwortlich gemacht. Man muss dazu sagen, der Hotspot in den Flugzeugen wird irgendwie von der Telekom aufgebaut, gemanagt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall musste über eine Telekom-Login-Seite gehen, aber die haben sich dafür nicht verantwortlich gefühlt. Und irgendwann nach ein paar Monaten, vor allem, weil ich glaube nach 2 Monaten, weil wir den vor allem auf Twitter so alle paar Wochen immer gemeldet
haben, auf die Nerven. Wir haben da noch was.
Und dann immer schön mit Austrian, also Austrian verlinkt haben. Habe ich dann, glaube ich, sogar 5.000 oder 5.500 Bonusmeilen bekommen. Und dann noch eine Entschuldigung von Austrian oben drauf. Das fand ich ganz lustig. Und seitdem folgen sie mir auch auf Twitter.
Ja, man muss auch sagen, auch wenn das so, sagen wir, mittelmäßig erfolgreich war auf Social Media, also weil es so lange gedauert hat, das ist immer noch eine wesentlich bessere Reaktion als fast immer in meinem Leben, wenn ich mich über so Sachen beschwert habe.
Wobei man aber auch sagen muss, dass also das Twitter-Team, das Social-Media-Team von Austrian hat ja auch immer
schnell
also,
reagiert.
Und vor allen Dingen auch hinter den Kulissen, also auch was die mir jetzt Privatnachrichten und so weiter geschrieben haben, im Rahmen ihrer doch beschränkten Kompetenz, also nicht Kompetenz ist das falsche Wort.
Ja, aber sie können dir halt nicht das Geld rüberschieben,
sie können nur jemandem Bescheid nicht sagen. Viel machen, sie können halt nur weiter telefonieren. Das haben sie wenigstens versucht, haben ihr Bestes gegeben.
Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen wie mit Telekom-Hilfteam bei der Telekom, wo man merkt, der auf der anderen Seite will einem echt helfen, aber er kommt auch nicht weiter. Ja, ich habe mal dem Telekom-Hilfteam einen Umzugskarton voll Schokolade und Süßigkeiten und so weiter geschickt auch. Ich hoffe, die haben da alle sich schön fett gefressen dran, weil auch sowas, also eine lange andere Story war. So,
das dann, war, glaube ich, auch traurigerweise meine einzige lustige Geschichte. Weil, auch falls Austrian oder Lufthansa zufälligerweise zuhören sollten, ist es super, ich habe noch nie ein Problem mit gehabt. Also wenn man jetzt mal die Wi-Fi-Geschichte außer Acht lässt, fliegen pünktlich,
haben kommen immer mitgenommen, an. Haben unser ganzes Gepäck mitgenommen, haben nie gemeckert, haben jeden Sonderwunsch erfüllt.
Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, bei mir ist es ja so, ich habe eigentlich fast immer einen zweiten Koffer dabei, mit halt medizinischen Gütern und allem möglichen. Und da hat sogar die Lufthansa-Schalterfrau auch mal gemeint, dass ich mir doch einfach von einem gemeinnützigen Verein quasi eine Bescheinigung holen soll, dass das alles jetzt nicht hier irgendwie wirtschaftlich genutzt wird, sondern dann wirklich
Hilfsgüter
sind. Und dann hätte ich sogar das zweite Gepäckstück umsonst bekommen. Aber ich glaube, die Geschichte mit gemeinnützigen Verein und Finanzamt und warum ich eine Bedrohung für die
Bundesrepublik Deutschland bin. Da machen wir einen einwöchigen Podcast zu.
Ja, also falls irgendjemanden die Geschichte interessiert, warum ich einen Brief zu Hause liegen habe, dass ich eine Gefahr für Deutschland darstelle, können wir gerne noch einen Podcast drüber machen. Grüße ans Finanzamt.
Ich hatte noch, nur wegen Übergepäckfeld, mit Turkish Airlines mal die Sache. Das fand ich total abgefahren. Ich hatte, ich weiß gar nicht, 45 Kilo im Koffer, also schusssichere Westen, Helme, Medizinkram und so weiter und so irgendwie 3 T-Shirts und 4 Socken. Und das war 2014, als echt, oder 2014, 2015, also als wirklich da der Krieg abging. Und der Typ am Turkish Airlines-Schalter meinte so, was hast du noch einen schweren Koffer? Ich sagte, hier, ne, ganzen Kram drin, weil wir da drüben Berichterstattung machen. Ich sagte, ach so, und hat kommentarlos mir irgendwie das Label dran geklebt, in den Koffer durchgeschoben.
Das ist mir in Erbil übrigens auch mal passiert. Ich hatte nämlich einmal auch wieder Grüße an die Lufthansa oder Austrian, was die Lufthansa war es gewesen, habe ich nämlich für meinen Koffer keinen einzigen Cent bezahlt. Ja. Also Hinzugs musste ich, aber Rückzugs hat er auch einfach das Label dran gebappt und dann war die Sache in Ordnung gewesen. Da war, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob da medizinische Sachen überhaupt noch drin waren. Ich glaube, der Koffer ging sogar fast leer zurück. Jedenfalls das dazu. Ich denke mal, damit haben wir die Geschichte mit den Flügen eigentlich abgehakt.
Die Highlights, ja.
Wie gesagt, dadurch, dass wir halt meistens mit seriösen
und spektakulären
Wie nennt man das sozusagen? Premium-Klasse?
Five-Star-Airline,
genau so rum.
Ja.
Passieren da jetzt nicht wahnsinnig viele Geschichten. Was aber ganz lustig sind, sind die Geschichten, die immer außenrum passieren.
Mhm.
Das war nämlich, ich glaube, das war wirklich der legendärste.
2017.
Ja. September 2017, das war auch da, wo ich dann irgendwann angefangen habe, wirklich jedes einzelne Mal, dann, da hatte ich nämlich Twitter dann für mich immer zu twittern, weil es ging los. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Enno und mir ist es eigentlich ein Ritual, dass wir uns immer in Wien treffen und dann ging es da schon los und ich weiß nicht, Enno hat da irgendwie so ein Talent für, dass er wirklich sämtliche Reporteraufgabe, die irgendwie im Umkreis von mehreren hundert Kilometern irgendwie da sind. Da standen wir nämlich dann direkt in Wien hinter der Sicherheitskontrolle.
Also in der Transitkontrolle durch.
Da wurde er vom... Oh, stimmt, zur Transitkontrolle... Ah, das machen wir in einem anderen
Fall. Ja, das ist auch eine Geschichte für sich, ja.
Ja, ich habe nämlich da auch immer ganz lustige Erfahrungen gemacht mit mir, meinem Rucksack oder Sicherheitskontrolle am Flughafen. Wobei, vielleicht schieben wir das noch schnell ein, dann haben wir nämlich das Thema Flughafen komplett abgehakt. Danach können wir mit dir und den Journalisten weitermachen.
Yeah.
Weil... ich kann es halt nur wieder erwähnen, wie ich im letzten Podcast auch schon gesagt habe, wir haben hier immer so einen in der Tendenz leicht militärisch aussehenden Auftritt da.
Ja.
Also in Khaki-Farben, Olivfarben, Sandfarben.
Also man kann auch sagen, das ergibt sich eigentlich ganz simpel, weil die Anforderungen ähnlich sind. Wir brauchen robuste Kleidung, die im Gelände im Zweifel nicht so auffällig ist. Und die halt irgendwie, weil wir beide einkauffaul sind, die man im Internet bestellen kann und dann landet man zwangsläufig bei dem Zeug, ja.
Und vor allen Dingen halt auch, beim Thema Strapazierfähig hat man noch direkt dieselben Einkäufer, weil jetzt zum Beispiel bei Hosen, Leo Köhler ist für mich persönlich eigentlich so die Adresse für so Outdoor-Hosen, ist aber auch gleichzeitig die Person, die für die Bundeswehr die Hosen herstellt. Also du hast denselben Schnitt.
Ja.
Du hast halt keine Tarnfarbe, aber du hast exakt dieselbe Hose.
Ja, das ist einfach stabil.
Wow. Oder nehmen wir zum Beispiel Hikes. Also ich bin ja ein ganz großer Freund von Hikes-Stiefeln, sind aber auch gleichzeitig die Leute, die für die Bundeswehr die Stiefel machen. Deswegen, ich hatte mir damals die P9 gekauft, also so heißen die Stiefel, und wusste aber nicht, dass das dieselben Stiefel sind, die die Bundeswehr auch hatte. Also quasi nur ein Hikes-Logo draufgepappt, aber ansonsten waren es exakt dieselben Stiefel. Und dann bin ich mit denen im Frankfurter Flughafen in die Sicherheitskontrolle gekommen. Mhm. Und dann meinte der zu mir nur so, und gehen Sie jetzt nach Afghanistan, in den Irak oder was? Und ich so, war geplant gewesen. Wieso? Ja, wegen ihren Schuhen, die tragen die Amis immer, wenn sie in den Krieg gehen. Und ich so, ich muss da schon runter. Also eine Woche, hab ein Meeting und dann geht's wieder hoch. Und das war dann die erste Geschichte. Und die zweite war viel besser gewesen. Es war bei unserem letzten Flug gewesen, 2018. Mhm. Haben uns auch wieder in Wien getroffen. Ich sitze quasi direkt in der Sicherheitskontrolle, beziehungsweise ich stand da mit meinem, Tasmanian Tiger Rucksack, der auch dummerweise der gleiche ist, den die Bundeswehr benutzt. Und halt meine normalen khaki olivfarbenen Sachen. Stand ich halt in der Ecke, hat noch so einen Ohrhörer drin, also mein Bluetooth-Kopfhörer. Und dann kamen dann plötzlich Touristen an und fragen mich, wo sie das finden, wo sie dies finden. Die haben schon anscheinend auch gedacht, dass ich irgendwie hier Sicherheitspersonal, weil ich halt auch genau in der Ecke stand. Also man kennt es ja, Frankfurter Flughafen vielleicht, wo die Bundespolizei immer so in der Ecke steht und so auf alles drauf guckt. Genau so in der Ecke stand ich halt eben auch. Und das ist nur mal so eine kleine Einschub, weil ich das gerade ganz lustig fand. Weil genau an derselben Stelle spielt nämlich die Journalistengeschichte. Und deswegen ist mir das gerade eingefallen.
Ja.
Da hat nämlich Enno, ich weiß gar nicht, von was genau das für ein Journalist war, auch irgendwas Kurdisches,
das war aber ein Freelancer, der fürs kanadische Fernsehen eine Reportage gedreht hat, aber gar nicht über Kurdistan, sondern der war auf dem Weg nach, ich weiß nicht mehr wo, aber der hatte mich erkannt und gesagt, warte, da mache ich mit dir noch ein Interview über Kurdistan, wo du gerade hier stehst.
Und das war nämlich die Abfolge, damit die Story ist lustig, wenn man die Abfolge beachtet. Das war dann irgendwie, sagen wir mal, 15 Uhr von mir aus.
Ja.
Dann ging es dann nach Erbil. Wir haben die Geschichte ja schon erzählt, wo wir dann quasi am Gate abgeholt wurden. Also direkt von der Flugzeugtür
ins quasi. Stadion, ja.
Und im Stadion, das zweite Interview war später gewesen, genau.
Ja,
im Stadion gibt es auch noch eine Geschichte, die machen wir im Anschluss.
Später, ja.
Und nach dem Ganzen waren wir noch zum Abendessen eingeladen. Danach gehen wir halt eben raus, noch ein bisschen Erbil, Zitadelle, Bazar. Da stand dann das Rudau-Team, hat dann die zweite...
gesagt, von dir wollen wir ein Interview.
Das Schlimme war halt gewesen, wir hatten wegen dem Stadion, hatten wir halt traditionelle kurdische Kleidung an. Und da war das, glaube ich, die Kombination aus kurdische Kleidung und Europäer, der da gerade zufällig gestanden ist. Dann.
Und das zwei Tage vorm Referendum.
Ja. Da gab es dann meinen ersten TV-Auftritt in meinem Leben. Wie immer, Enno steht vorne und redet, ich stehe im Hintergrund, habe mein Fähnchen in der Hand und guck doof.
Das Geile war ja, du standst da und so eine Sekunde bevor es live ging, gab jemand von der Seite so eine Fahne rein. Ihr braucht eine Fahne. Und dann stand Timo wieder mit der Fahne da.
Aber ich glaube, die sieht man diesmal gar nicht so gut, weil sie irgendwo unten im Bild hängt.
Mhm.
Und das Problem ist halt auch so, wir haben halt auch so eine Konstellation, die ganz gut ist, weil ich halte mich lieber im Hintergrund auf und Enno steht lieber im Vordergrund. Und deswegen, man sieht auch mich auch nie irgendwo reden, weil ich immer direkt zu Enno sage, mach.
Und da kam aber noch eine geile Sache. In dem Moment, wo das Interview vorbei war, schrieb jemand, ich glaube auf Facebook oder so, und sagte, ey, du bist ganz in der Nähe bei uns. Wir sitzen im Café und wir haben dich gerade im Fernsehen gesehen. Wo bist du? Komm mal rüber.
Und dann das Schöne war gewesen, das war eigentlich das beste Interview von allen, weil es war irgendwie so ein bisschen awkward, die Situation. Ja. Da waren wir, glaube ich, Tag nach dem Referendum, waren wir in Slemani gewesen. War dann K24, also kurz nach 24. Mhm. Und die wollten auch noch ein Interview haben. Und das Beste war, das Interview hat Enno sogar auf Deutsch gegeben dann.
Ja, weil das Geile war, die sprachen irgendwie, ich glaube, nur Sorani und kein Englisch oder kaum. Und die haben gesagt, ey, scheiß drauf, sag einfach in Deutsch, wir übersetzen später. Das heißt, ich glaube, wie war denn das? Am Telefon oder irgendwie über irgendeinen Übersetzer haben die gesagt, pass auf, die drei Fragen werden das, das und das. Also hat er mich auf Sorani gefragt, ich habe es nicht verstanden, habe auf Deutsch geantwortet und sie haben es nachher hoffentlich halbwegs richtig übersetzt. Ja, aber es hat funktioniert.
Ja, das muss man sich dann so vorstellen. Ich weiß nicht, was man alles beim K24 dann gesehen hat. Das war dann der Moderator, hinter dem Moderator stand dann noch einer, ich weiß nicht, ob der übersetzt hat oder einfach nur Raumdekoration war. Dann noch der Kameramann und dann stand ich dahinter, der wiederum den Kameramann alle gefilmt hat. Da gibt es nämlich auch ein Video, das habe ich nämlich auch hier drauf, wo du dann da stehst.
Cool.
Da hatte ich das auf Twitter auch hochgeladen, dieses Making-of. Weil ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat gesagt, wir sollen Outtakes und Making-ofs und alles mögliche.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh ja, von mir aus können wir machen.
Da ist übrigens auch eine lustige Sache, wie so Medienwelt sozusagen funktioniert. Also, ich habe Interviews gegeben, jeden Tag eins oder mehrere. Timo hat das immer gefilmt oder fotografiert. Wir haben davon Fotos hochgeladen. Ich habe gesagt, oh, wieder ein Interview, wieder ein Interview, wieder ein Interview, wieder ein Interview. Woraus die Leute schließen, der macht so viele Interviews, ich brauche auch eins. Woraufhin nämlich in Deutschland irgendwelche Nachrichtenredaktionen gesagt haben, wenn du wieder da bist, wollen wir ein Interview mit dir machen, weil du ja offensichtlich der Experte da bist, sonst würden die dich ja nicht alle interviewen. Woraufhin die Leute in Kurdistan wieder sagten, guck mal, der ist voll der Star in Deutschland, den müssen wir hier auch interviewen. Und das ist so eine Spirale, die dreht sich dann immer so weiter.
Ich muss sagen, ich finde es auch echt total interessant, dass es auch so getrennt wird. Ich meine, auf zum Beispiel Rudau, das Bild, wo wir auf der VIP-Tribüne gesessen haben, da bin ich ja zum Beispiel auch zu sehen. Im Hintergrund bei Rudau im Fernsehen bin ich auch zu sehen, aber wegen so allgemeinen Sachen werde ich zum Beispiel nie angesprochen. Mich spricht man immer an, wenn es irgendwie konkret um was Medizinisches geht. Also ich meine, dadurch, dass ich halt eben mich nie so gerne in die Öffentlichkeit dränge, sieht man vorne rum eigentlich nie irgendwas. Wenn man meine Social-Media-Auftritte sich halt anguckt, da ist eigentlich gar nichts. Ich werde immer so direkt angeschrieben. Oder auch Ärzte, die halt auch meine E-Mail-Adresse kennen, schreiben immer direkt E-Mails und fragen, wie das alles da aussieht. Und ich finde das lustig, wie sich das so direkt so von sich aus getrennt hat, dass so alles Allgemeine immer so zu dir geht und das Medizinische zu mir.
Ganz merkwürdig.
Auch bei der Story eingefallen. Vor allen Dingen auch, weil ich weiß jetzt nicht so direkt, wie man auf mich kommt. Das fand ich auch toll. Man muss dazu sagen, wenn wir in Kurdistan unten sind, habe ich eigentlich in der Regel auch Zugang zu Ennos ganzen Social-Media-Kanälen. Weil bietet sich ja an, dadurch, dass ich halt immer Kamera und alles Mögliche mache.
Ja.
Und da kommen mir teilweise auch Kommentare. Von einem habe ich einen Screenshot gemacht, weil ich das so toll fand. Weil wir haben eigentlich bei unserer ersten gemeinsamen Reise, wo wir 100% zusammen gewesen sind, eigentlich gefühlt jeden Tag gesagt, wer ich bin, warum ich da bin und was meine Aufgabe ist. Weil auch bei jedem Livestream wurde gefragt, ja, wer hält denn die Kamera und wer im Hintergrund spricht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal Späße. Und habe dann angefangen, halt in Ennos Namen logischerweise zu kommentieren. Und dann meinte ich, wer ist denn das da eigentlich, dieser Typ, der neben euch steht? Dann haben immer so schöne Sachen geschrieben wie, ja, das ist so ein Verrückter, der folgt mir sehr
Flughafen. Der rennt mir die ganze Zeit hinterher.
Also,
das ist auch lustig, wer es dann verstanden hat und wer nicht.
Ja. Deswegen, also wenn ihr irgendwann mal merkwürdige Kommentare von Enno bekommt, während er gerade zufälligerweise in Kurdistan oder sonst wo unterwegs ist, das muss nicht zwingend Enno sein.
Also alle Profile mit dem blauen Haken sozusagen. Meine, meine Privatprofile ist sind natürlich privat ist privat, aber bei den anderen ist immer das
also
Team
quasi da. Alles das, was irgendwie mit Teamarbeit und Social Media auf
genau.
zu tun hat, da bin
da
ich mit drin.
Natürlich.
Ja. Aber mit, also wenn ihr Nacktfotos verschicken wollt, schickt es bitte an Ennos Privataccount. Ich brauche das nicht. Ich sehe beruflich genügend nackte Leute. Ich muss das nicht privat
machen. Ich leite ihm das weiter.
Ja.
So, ich sehe, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde rum.
Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cut.
Genau.
Und die Geschichte mit den Journalisten kann man nämlich in eine etwas andere Richtung nachher noch ausbauen, wenn es um spontane Einladungen geht. Aber ich glaube, das ist wirklich was für den nächsten Podcast.
Also, wir hatten uns überlegt, nächstes Mal, wenn wir uns treffen, wollten wir ein bisschen was erzählen zu, es mag trivial klingen, aber wie immer, das hat einen Rattenschwanz. Man kommt nach Kurdistan und wird zum Essen eingeladen. Geht ganz einfach los.
Wird kompliziert, oder?
Wird kompliziert und zum Teil ganz lustig. Und irgendwie, da muss ich aber mal sortieren, ich glaube, da muss ich die Bilder auch mal durchgehen. So, was ist eigentlich, wie anders ist der Alltag, wenn man an der Front ist? Triviale Dinge wie ein tropfender Wasserhahn können ein tagesfüllendes Programm werden und eine mittlere Katastrophe und sowas. Also, es war schön mit euch. Kommentiert, wenn ihr es gemocht habt oder nicht oder wie auch immer. Und wir machen erstmal Feierabend. Ihr seht, es ist schon fast dunkel draußen. Und dann, oder vielleicht auch hell, wir wissen es auch nicht, wir sitzen im Keller. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.